muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ja, guten Morgen, Paul.
Hallo, Hinrich.
Schöne Grüße aus Lübeck.
Also, nicht ganz Lübeck. Von allen?
Ja, von allen. Nee, aber ich habe mich heute mal auf den Weg nach Lübeck gemacht.
Ja.
Ne? Also, man muss vielleicht dazu sagen, ich vor allem, aber auch du, wir sitzen ja nicht den ganzen Tag hier in diesem schönen Rune-Bratzett-Studio, oder?
Nein. Viktor Skripnik-Saal.
Ja, ja, ja. Horst Tappert hatten wir auch noch. Was haben wir noch für Vorschläge?
Rudy Giuliani.
Oh, das ist was Schönes, wo das dann so ins Gesicht läuft.
Genau.
Ja, ja. Ach, herrlich.
In diesem Saal sitzen wir nicht immer.
Sagen wir Studio, Saal, ich bin ja auch für Arena. Arena ist immer.
Empore, wo wir gar nicht hoch sitzen.
Ja, 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 klar.
Oder im Prinzip ist es hier ein Pferdestall. Wir sitzen ja eigentlich im Stall.
Ja, das stimmt.
Ja.
Historisch gesehen schon.
Dann sitzen wir hier im Fury-Stall.
Das mag ich. Fury. Ganz groß. Fury, das war an sich ein Film oder das ist so eine Serie, ne?
Ein Pferd ist das.
Ja.
Weißt du, das ist so ein schönes Pferd, dass es eine Serie bekommen hat.
So, ne?
Ja.
Und anschließend dann eben geht so gute Musik.
Genau. Ja. Genau. Es gibt hier gar nicht weit, wenn man durch die Heide fährt und nicht aufpasst, kommt man durch einen Ort, in dem da ist ein Zoo mit alten Filmtieren.
Oh, schön.
Und ich meine, dass Charlie da auch, also irgendein Affe.
Ja.
Ein bekannter Affe wohnt da noch. Müssen Sie mal rausfinden,
okay.
ob das noch der Charlie ist, also unser Charlie.
Ja, ja, klar.
Ich meine, der wohnt da. Und okay. Da gibt es auch noch mehrere Filmtiere.
Sehr schön. Fury. Ich kenne auch Mr. Ed, das sprechende Pferd. The Horse, of Course.
Das kenne ich nicht, nein.
Das ist auch eine sehr schöne Serie mit eben einem. Wie soll ich sagen? Sprechendem Pferd, ja.
Ach, guck.
Das ist,
ist der Plot.
Ja.
Wie heißt das Viech noch von Pippi Langstrumpf?
Oh, der heißt Herr
Nilsson.
Ach nee, das
Herr Carlsson, ne? Carlsson? Nee, Carlsson vom Dach ist noch was anderes.
Ja.
Oh.
Herr Nilsson ist der Affe.
Ja.
Zu Fury in the Slaughterhouse fällt mir eine kleine Geschichte ein, diese Band.
Ja.
Bei der ich komme schon super dabei weg, aber geht so. Ich war in meiner frühen Jugend, war ich Sanitäter, Einsatzsanitäter, weil ich darüber lieber sparen wollte. Mhm. Und hatte ein Konzert zu begleiten, und zwar von den The Pogues. Mhm. Sagt ihr das noch was? Nee. Okay, das ist so irischer Säufer-Punk. So eine Mischung aus Partymusik und Irish Folk.
Und dieses Konzert,
ganz lustig.
Das musikalisch nimmt das so eine Kurve. Ist am Anfang nicht so gut, wird dann mit steigendem Pegel relativ gut und dann fällt es stark ab.
Oh ja, aber die meisten kommen da schon, schon deutlich angestrahlt da rein.
Diese berühmte Vorwelle.
Ja. Und die hatten eine Vorband, die zu dem Zeitpunkt unbekannt war, vor allen Dingen aber mir unbekannt war. Und ich stand vor dem Konzert da in diesem Graben und beim Aufbauen, also da zwischen Bühne und Publikum, da stand einer neben mir und sagte, ich sagte zu ihm, ich habe heute an sich nicht so richtig viel Lust. Haben die denn eine Vorband? Da sagte er, ja, haben sie. Sag ich, kennt man die? Wie heißen die denn? Da sagte der, Fury in the Slaughterhouse. Und ich sagte, hört sich schon scheiße an. Hm. Eine halbe Stunde später, als das Konzert anhob, stellte ich fest, dass dieser Mensch der Leadsänger war.
Ach so.
Das war doof.
Das ist Hannoveraner?
Ja.
Ja.
Herr Weidenfeller, Gebrüder. Ja, und auf jeden Fall, nachher trafen wir uns und erinnerte sich an mich und sagte, und, war es so scheiße? Und ich sagte, nee, war schon okay. Ja, naja.
Große Bands aus Hannover. Also ich gibt's nur, wenn du eine Band in Hannover gründest, musst die Weltruhm erlangen.
Ja.
Also die Scorpions.
Natürlich. Obwohl Wedemark, ne? Oder? Wie? Richtig, Hannover aus.
Ach, weiß ich, die behaupten Hannover. So, ja. Reicht doch. Und Musti.
Ja, okay. Das ist natürlich auch Musti. Ja, aber ich sag mal so, wenn du Gerhard Schröder zu deinen heißesten Fans zählst, dann ist da nicht mehr viel.
Ja, Ultras, Frank Steinmeier. Der ist auch Hannoveraner, nee, auch da aus der Ecke, ne?
Ja, ja.
Ja,
ja. Ich sah im Durchzappen, das ist im linearen Fernsehen, wenn man mehrere Kanäle parallel hat, dann kann man über eine sogenannte Fernbedienung die Kanäle wechseln. Mhm. Kanäle sind so Fernsehabspielstationen.
Ist das was Neues?
Eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall sah ich einen Mitschnitt des Konzerts von den Scorpions bei Wacken. Mhm. Das war unwürdig.
Für wen?
Alle. Der alte Mann, der dort...
Ach, jetzt kürzlich?
Ja, ja.
Ach so, ja.
Nicht mehr viel Bewegung drin.
Obwohl das letzte Konzert, glaube ich, von Motorhead.
Ja.
Da erzählen sie sich heute noch von, dass Lemmy noch mal da war. In Wacken, glaube ich.
Ich habe Motorhead noch gesehen. Lemmy.
Ja.
Das war ganz lustig.
Großer Künstler.
In den Docks.
Okay, ja, okay, in den Docks. Gute Location für sowas.
Ja.
Ja.
Ja, wo Party und Abriss Party 1 ist.
Da habe ich Deichkind mal gesehen.
Ach ja.
Ja, war auch gut. War besser als in den großen Arenen.
Das glaube ich, ja, ja.
Also es ist etwas, ich sag mal, unmittelbarer. Man kriegt den ganzen, man fühlt den ganzen Quatsch mehr, als wenn man in Reihe 50 steht.
Ja. Ja, Scorpions, sehr schade. Hello, Hamburg. Ja, ist groß.
Ja. Und sie haben ja die Mauer eingesungen. Da streiten sie sich ja bis heute mit David Hasselhoff.
Mit David Hasselhoff.
Ja.
Ja, der laut Definition in Deutschland ein Weltstar ist. Das finde ich eine großartige Definition.
Den hatten sie letztens irgendwo wieder ausgegraben, weil der hat irgendwas eröffnet oder wollte der nochmal was singen. Oder der wollte zum ESC oder irgend sowas Absurdes. Also David Hasselhoff ist gut für die deutsche Seele, offenbar. Oder andersrum.
Ja. Oh. Ja. Weswegen ich aus Lübeck grüße. Und
ja.
Ich habe, die Lüs sind irgendwie bei mir. Also Lüneburg, Lübeck.
Ja.
Letzte Woche habe ich ja über Lüderitz gesprochen. Ich bin nur froh, dass ich da heute Morgen nicht hingefahren bin.
Kommt heute die Geschichte über Lüdenscheid?
Oh, sehr gut. Nein, ich stellte nämlich heute im schönen Bad Oldesloe fest, dass ich die richtige Autobahn, aber die falsche Richtung genommen habe.
Macht der Gewohnheit.
Ja. Naja, mal so. Das ist mir auch schon andersrum passiert. Oldesloe, das Dehnungs-E. Mhm. Gibt ja auch das Dehnungs-C.
Ja?
Ja, sicher.
Wo?
In Badowiek zum Beispiel.
Ach so, okay. Das lange I, okay.
Nee, ja, das lange I, weil wir ein...
C davor haben.
Genau, ne? Oder in Friedenbeek wird ja auch mit CK geschrieben. Schnakenburg kann ich noch bieten. Ich kann das nicht, dass ich das alles, sondern ich habe hier gerade die Seite auf. Badowiek hatten wir schon.
Haben die wirklich Friedenbeck da drin? Weil Friedenbeck, in der Gegend habe ich mich mal sportlich...
Ja, was heißt Friedenbeek?
Friedenbeek?
Ja.
Oh ja, wusste ich doch, dass die da keine Ahnung haben.
Ja, das heißt im Übrigen auch Lübeck.
Okay.
Das sagt nur keiner mehr. Das hat sich so so wie Mecklenburg. Das heißt ja Mecklenburg und nicht Mecklenburg. Mhm. Aber weißt macht du, keiner.
Was ich faszinierend finde, es heißt eigentlich Bremen und nicht Bremen.
Ja, das sagt man aber den Leuten.
Ja.
Und vor allem im Stadion. Aber die sagen ja nicht nur Bremen, sondern die sagen auch irgendwie so ganz komisch, Werder. Das hört sich ganz, ich kann das gar nicht, aber es hört sich ganz komisch an.
Ja. Aber Bremen ist so
ja.
So ich meinem Sohn auch beizubringen, dass es nicht Bremen heißt, sondern, also wenn man kann ja, man kann es ja erstmal lernen, richtig auszusprechen, um es dann wieder zu vergessen.
Ja, ja.
Reihenfolge einhalten.
Ja. Na, also dieses mit der Dehnung, das, ich finde das irgendwie immer ganz putzig, eben Bad Oldesloe oder Itzehoe.
Itzehoe.
Itzehoe, auf jeden Fall. Und wer da war, weiß, dass das stimmt.
Ja.
Ich bin sonst nicht pedant, aber wenn im Deutschlandfunk der Verkehrsfunk wiederkommt und es wird wieder Stau in Jenfeld angekündigt, da greife ich zum Hörer.
Jenfeld.
Und das Schöne ist, das ist also, ich greife dann wirklich zum Hörer, Griff. So. Und die haben dafür ich bin dann irgendwann mal da wirklich durchgestellt worden zu einer Mitarbeiterin, Redakteurin, weiß ich nicht, die das bearbeitet. Und die haben dafür eine Sprachdatenbank, genau dafür. Ah. Dann werden, hat sie mir auch erklärt, dann werden also Locals angerufen für solche Dinge, damit der Redakteur, der das ja nicht wissen kann, also wie willst du im Schwäbischen wissen, wie die Orte heißen, damit der sich das anhören kann. Und dann werden solche Orte eingesprochen und dann kann er das eben recherchieren und kurz abspielen.
Macht ja auch Sinn für die Tagesschau, ne? Wenn die da irgendwelche komischen Namen kundtun, auch gerade ausländische Namen, woher soll man wissen, wie das heißt?
Ja, ich erinnere mich, dass wir früher relativ viele Atomkatastrophen hatten. Die waren nämlich entweder in Tschernobyl oder in Tschernobyl oder in Tschernobyl. Also da gab es ganz viele.
Mhm. Ja, aber auch Schreibweisen, da muss es ja auch irgendwie eine einheitliche Regelung geben. Ich stelle fest, dass der Spiegel jetzt Kiew neuerdings anders schreibt.
Ach so, ja, aber ich glaube, das ist, weil die das so wollen. Das ist mit dem V und mit dem W, weil das Russisch und Ukrainisch ach so, ist.
Okay. Aber es fiel nur auf, dass es jetzt auf einmal irgendwie 6 Buchstaben hat und nicht mehr 4.
Ja. Es heißt jetzt übrigens nicht mehr Turkey auf Englisch.
Nee?
Nee. Weil
ja, gut.
Die vollkommen zu Recht gesagt haben, das mit dem Vogel fanden wir noch ganz lustig, das mit der Droge nicht.
Ach so. Aber Lukas Podolski, komm zu Turkey. Sind die Werbung noch einfach so in irgendwelche schönen Strände in der Türkei gezeigt, dann wird irgendwie auf Lukas Podolski, der in einem T-Shirt irgendwo auf so einem Barhocker sitzt und einfach nur sagt, come to Turkey.
Okay, nee, das kenne ich nicht mehr. Da sind wir wieder. Erdogan, ja. Hat eben durchgesetzt, dass das jetzt wirklich auf internationaler Ebene Türkei heißt.
Ja, ist ja auch okay, finde ich auch. Das ist... Ich finde es immer toll, wie es in unterschiedlichen Gegenden in Europa mit den Deutschen ist. Also das Deutsche ist halt die Tyske ist, glaube ich, oder so ähnlich, also im Nordischen.
Und im
Tyskland. Tyskland, ja. Und sonst ist es ja Nemes.
Ja, gibt's auch.
Nemes wäre irgendwie so weiter, ist ja mehr so da Richtung slawischer Raum, glaube ich.
Ja, Tschechen.
Ja, genau, ja und weiter runter. Slawisch. Genau. Und dann weiter runter in den Balkan. Das Deutsche ist wirklich was.
Dann haben wir die Germanen.
Ja.
Und dann haben wir natürlich die Alemannen.
Alles seine Ordnung eigentlich.
Ja, alles, was angrenzt, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Obwohl die Holländer, das ist Duitsland, ne?
Ja.
Nee.
Bons Replik Duitsland. Nee, das ist dänisch. Ich weiß es nicht.
Duitsland ist dänisch.
Ja.
Ja. Legoland auch.
Ja, manchmal.
Die Firma Lego hat ein neues Stück rausgebracht.
Ja.
Oh, jetzt, und ich leite jetzt, pass auf, das wird die ganz lange Überleitung.
Darfst du, also das ist wirklich Lego.
Das ist wirklich Lego.
Kennst du diesen Streamer, der die ganze Zeit mit Lego-Ersatzstoffen gearbeitet hat?
Selbstverständlich.
Na, diesen Rechtsstreit, den haben die wirklich lang gemacht. Ne?
Ja. Ja. Ja, Lego ist da, also... Jetzt mal so persönliche Meinung, gar nicht so eine sympathische Firma, was das angeht.
Ja, aber naja, die haben halt nach Auslaufen des Gebrauchsmusterschutzes haben die gekämpft wie die Löwen und haben ja letztendlich, würde ich mal sagen, gegen den chinesischen Klemmbaustein-Pressbetrieb verloren, oder?
Also genau, es gibt jetzt ja diverse Sachen und die sehen auch alle zunehmend besser aus.
Die ich im Gegensatz zu dir gerne mag.
Ich habe mir einmal sowas Chinesisches gekauft. Das Problem war, ich habe die falsche Größe gewählt. Ah. Ich bin nicht in der Normalgröße gelandet, sondern in einem kleiner. Mhm. Und ich habe jetzt keine unbedingt nicht Wurstfinger, aber ich habe auch keine Kinderfinger. Und das ist schon, wenn du diese größeren Teile, also die normalen, Anführungsstrichen, Maße gewohnt bist, ist das die Hölle. Weil die Modelle sind cool, also sind wirklich auch viel, viel breiter aufgestellt. Du kannst ja viel coolere Sachen bauen.
Ja, Wehrtechnik.
Zum Beispiel. Obwohl, das gibt's.
Ich baue sehr gerne Wehrtechnik.
Ja, aber da kann man ja auch bei einem deutschen Hersteller fündig werden.
Ja, genau. Ja. Von dem baue ich auch gerne Wehrtechnik. Ja. Das ist im Bauen sehr unterhaltsam und kontemplativ und so, wofür man das macht. Anschließend wird es halt schwierig. Also was machst du mit so einem, weiß ich was, 30, 40 Zentimeter großen Leo 2? Den
Spielen.
Ja gut, das ist jetzt nicht so, aber den kannst du dir ja auch nicht stolz ins Wohnzimmer stellen.
Hey, würde ich immer ins Büro stellen.
Ja.
Oder in Eingangsbereich irgendwo. Ins Fenster. Dass die Nachbarn das schön sehen. Aber es gibt ja auch die alten Sachen. Es gibt ja nicht nur neue, es gibt auch so schöne Panzerhaubitzen.
Ja, ja, auch klar.
Zweiter Weltkrieg irgendwas. Habe ich ja letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass man das in Belgrad gut sich angucken kann.
Ja, in echt, ne? Aber nicht aus Lego.
Oh. Also Lego, das andere ist natürlich Blue Bricks, ne? Also wir machen ja hier gar keine Werbung. Man muss ja, wir sind ja quasi öffentlich und rechtlich. Deswegen muss man ja mehrere sagen. Koba und wie sie alle heißen.
Ja, das ist alles richtig. Wobei es so ist, dass Blue Bricks ja zum einen ein Hersteller ist, immer mehr, aber auch ein Händler. Also du kriegst Koba und sonst irgendwas alles bei Blue Bricks. Lego kriegst du da nicht. Aber die anderen kriegst du alle bei Blue Bricks. Und deswegen, ja, ist ganz schön. Abgesehen davon, da ist ein Laden in Laufweite. Deswegen stöber ich da schon mal.
Ja. Ich gehe gerne auch in die Lego-Läden in anderen Städten. In Hamburg gibt es ja einen. Kürzlich war ich in München. Und es ist einfach schön, die mal aufgebaut zu sehen, weil manchmal fällt die Entscheidung dann auch dagegen.
Okay. Aber ich wollte gesagt, also ja, in unterschiedliche Läden, das erschließt sich mir jetzt, weil da andere Sachen aufgebaut sind. Aber ansonsten, es gibt auch exakt das Gleiche.
Eigentlich ist es ein überschaubares Repertoire an Dingen, die interessant sind für eine Altersgruppe. Oder ich meine, wenn man jetzt Harry Potter-Fan ist oder Star Wars oder so, findet man da eigentlich auch immer nur die gleichen Sachen. Mhm. Ja, naja, auf jeden Fall bringen die jetzt haben ein neues Stück rausgebracht, nämlich die Endurance. Mhm. Ein Segelschiff von Herrn Shackleton.
Ah, okay.
Also der Versuch, den Südpol zu erreichen und ich glaube sogar die Antarktis zu durchqueren.
Mr. Shackleton.
Ernest.
Ah ja.
Ernest Shackleton, genau.
Und wie hieß Hyde? Wie hieß der? Shackleton Hyde Weber?
Ja, Shackleton Hyde, genau. Das ist ein großes Musical draus geworden.
Das ist dein Thema, ne?
Ich wollte mit dir über Musicals. Nein, wollte ich nicht. Also die Endurance heißt ja irgendwie Ausdauer oder Verlässlichkeit, irgendwas in die Richtung. Wurde irgendwann vom Packeis eingeschlossen, zerdrückt, sank und wurde vor 1-2 Jahren wiedergefunden.
Ja.
Deswegen ja auch der Anlass dafür, dass sie jetzt dieses Schiff bauen, das ist ungefähr 100 Jahre oder ziemlich genau 100 Jahre her, dass die gesunken ist. Mhm. Und das Tolle an dieser Expedition, jetzt mal ganz kurz, man kann sich ja dazu belesen und sich diverse Podcasts anhören, aber das Coole an dieser ganzen Veranstaltung ist, dass niemand verstorben ist von Besatzung und Rettungsmission. Und es gilt als eine der größten menschlichen Leistungen, was Willenskraft und Durchhaltevermögen und Führung angeht, dass Shackleton es geschafft hat, seine Leute irgendwann sämtlich zu retten.
Ist das die Geschichte, wo er mit verschiedensten Leuten losgegangen ist und dann über irgendwelche Gebirge gekraxelt ist und zu einer Walfischstation und von da, ist das das?
Genau, er ist mit irgendwie einem Rettungsboot, ein Rettungsboot haben sie mitgenommen und dann ist er irgendwie 1000 Meilen übers offene Meer mit so einem Rettungsboot.
Und ist ein Jahr später oder so zurückgekommen, die waren da immer noch.
Genau.
Ja. Ja, gibt es, Tatsache, habe ich einen Podcast zugehört,
Das Thema soll aber, und ich komme jetzt auf meinen Kartenpunkt, jetzt schon mal.
Oh, ja, das ist aber früh.
Ist früh. Es ist aber nicht Elephant Island oder wie das da unten heißt, oder Südgeorgien, sondern es ist auf den britischen Inseln, auf der irischen Insel. Mhm. Und es gibt noch ein anderes berühmtes Schiff, was etwas früher gesunken ist als die Endurance.
Ja.
Was ist so, wenn du sagst Schiffsuntergang, sagt man, welches Schiff ist es?
Ja, ich hörte von einem Passagierschiff,
Ja,
Titanic.
Ja. Die Titanic, genau. Mhm. Und es gibt
Southampton. Glaube ich, Heimathafen, oder?
Ja, Heimathafen, weiß ich, ja, glaube ich. Mal so weit bin ich gar nicht weitergegangen. Ich gucke mal ganz schnell. Ich glaube, es ist Liverpool. Heimathafen Liverpool, die ist immer von Southampton gefahren.
Ah, okay.
Sollte.
Ah.
Gebaut wurde sie aber woanders. Und zwar bei Harland and Wolff. Wo wurde die Titanic gebaut?
Dann sage ich in Nordirland.
Das ist richtig. In Belfast.
Ja.
Genau. Belfaster Hafen kann man heute noch, jetzt haben sie ein neues Dokumentationszentrum gebaut und alles schön und gut.
Ja.
Aber der eigentliche Ort ist ja direkt daneben, den ich auf die Karte tun möchte. Es ist nämlich nicht nur die Titanic dort gebaut worden, sondern es gab 3 Schiffe gleicher Klasse. Es gab
richtig.
Noch die Olympic.
Ja, alles griechische Mythologie, genau. Und war
Titanic. Das dritte Olympic. Würde ich sagen. Ja.
Nee, sag mal.
Britannic.
Oh, nee.
Von der White Star Lane.
Ah, richtig. Und Southampton ist Cunard.
Genau.
Richtig? Ja.
Genau, Queen Mary und genau. sowas. Genau. Von Southampton. Und dort haben die Docks, die sind nicht mehr da. Also es gibt die Slip-Anlage noch, wo die 1911 bis 12 Jahre gebaut wurde. Und es gibt eine illuminierte Linie, eine blaue Linie, glaube ich, blau, innerlich blau, die auch in dieser alten Slip-Anlage eingelassen ist. Und die Olympic, die war vorher fertig, egal. Also die Titanic und ein Schwesterschiff wurden relativ parallel gebaut. Mhm. Und diese beiden Rümpfe sind sozusagen auf der Slip-Anlage noch eingelassen mit einer blauen Leuchtlinie.
Ah, cool.
Und das ist sehr schön.
Ja.
Und drumherum stehen noch irgendwelche anderen Schiffe, also ein altes Werftgelände, wo man einfach sich auch mal einen halben Tag, also je nach Wetter, sehr gut aufhalten kann. Weil ich eben über die Endurance, über Schiffsuntergänge schnell zur Titanic kam, habe ich mich erinnert, warte mal, da kann man hingehen.
Sehr gut.
Man muss aber hinwollen. Dahin, ja. In den Hafen. Also es ist abseits des Stadtkerns und man muss zu diesem Ausstellungsraum, das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Auswandererhaus in Bremerhaven. So ein bisschen so
gemacht. Was aber sehr schön ist.
Das ist schön, ja. Ich finde es schöner als auf der Veddel in Hamburg.
Ja, viel größer.
Ja, also in Bremerhaven war auch mehr los.
Ja, und dahinter ist das Klimahaus. Das ist auch sehr cool. Bremerhaven hat sich da echt gemacht.
An der Ecke.
Ja, klar. Aber Bremerhaven ist ansonsten geht so. Aber
genau, zum Durchfahren schön, aber man kommt nirgendwo hin. Deswegen.
Ja, und da ist ja noch das Fishtown-Pinguins.
Fishtown-Pinguins. Der Zoo am Meer ist auch wunderschön.
Ja.
Wirklich nett.
Ja, Zoos geben mir jetzt nicht so irre viel.
Ja, das ist aber nicht so ein klassischer Zoo. Also du hast wenig Natur. Du bist ja am Hafen, da an der Wasserküste. Und da liegt irgendein U-Boot. Ich meine, von den Briten oder Amis. Und nicht vom Russen. Der Russe liegt ja in Hamburg.
Ja.
Ja. Wie kam ich da jetzt hin?
Bremerhaven.
Hast du noch andere
Haus?
Ich hab einen leichten Fetisch für untergegangene Schiffe.
Was mit der Worsa?
Genau, die habe ich auch. Oh, habe ich auch gesehen. Da ist jemand ein extra Museum dafür gebaut. Die haben ein Museum um die Worsa rumgebaut.
Ja.
Eine tolle Geschichte.
Dafür war es ganz praktisch, die erstmal zu bergen.
Ja, wir mussten ja nicht weit laufen und nicht schwimmen. Die Worsa ist, also warst du mal in dem Museum?
Ich stand vor der Worsa. Also vor diesem Haus.
Ja, ja. Na, das ist krass, dieses Teil. Das ist irre. Es ist einfach heile.
Ja,
ist halt nicht zum Schwimmen gemacht worden, aber wir befinden uns in Stockholm, muss man dazu sagen.
Ne? Ja, genau.
Also, Kurzgeschichte, glaube ich, ist, es sollte immer größer, schöner weitergehen für die Familie Worsa, die Königsfamilie.
Ja, genau.
Das muss ja, wann war das?
Finde des Knäckebrots.
Ja, 1600 irgendwas.
Mhm.
Und die haben einfach mal angefangen zu bauen und dann sollte hier noch was hin und da noch was hin. Und irgendwann stellte man fest, wenn Schiff oben, braucht man auch Schiff unten, damit schwimmt.
Hm.
Und wie weit ist 1000 Meter, glaube ich, weit gekommen?
Oh ja, in dem Bereich.
Und dann ging es langsam seitwärts.
Aber die haben ihm nochmal eine Chance gegeben. Also der hat dann irgendwie nochmal Nachfolgeprojekte und hat aus den Fehlern gelernt. Und hat dann Schiffe in ähnlicher Größe, aber mit weniger.
Ist das so?
Ja.
Haben sie die nicht?
Ich meine nicht.
Naja. Also die Worsa, ja. Dann gibt es ja noch die Terror und die Erebus. Das sind die Schiffe der Franklin-Expedition.
Okay.
Die sie auch kürzlich wiedergefunden haben.
Richtig. Und das im Norden, ne?
Das ist die Nord. Oh, es gibt ja die Nordost- und die Nordwestpassage.
Ich glaube, ich meine, es ist die Nordwestpassage. Und das ist so eingefroren und sollte durchdriften, irgendwie sowas. Und das hat nicht geklappt.
Nee, die haben sich verfahren. Die sind dann irgendwann, die haben die Schiffe
so
irgendwann verlassen.
Das ist die Lüneburg-Lübeck-Geschichte.
Ja, so. Die haben irgendwann die Schiffe verlassen, und aber bei denen ist es gänzlich nicht gut ausgegangen.
Mhm.
Und es gab noch 20 oder 30 Suchexpeditionen danach. Und also irre. Denn man wollte einfach den kurzen Weg zum Pazifik.
Jetzt bist du, gehe ich mal davon aus, nicht so aktiv auf Dating-Portalen.
Geht.
Ja, ich würde jetzt nicht in den ersten drei Bullet Points als Beschreibung schreiben, Obsession für untergegangene Schiffe. Ich weiß nicht.
Nee?
Und ich finde, es ist halt Special Interest.
Ist so. Ja, aber es gibt auch noch andere tolle Schiffe, die untergegangen sind.
Also zu sagen, ja.
Großsegler.
Ja.
Also die Preußen, die Lawson, alles so Riesenschiffe, irgendwie die größten Segelschiffe der Welt, allesamt untergegangen.
Ja, größte Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, Untergang der Pamir.
Der Pamir, ja.
Ne, Schwesterschiff ist die Passat, die da immer noch, die sogenannten P-Liner. Die Passat liegt da immer noch.
Die Passat liegt in Travemünde.
Genau, ja. Das ist ganz lustig, weil diese Schiffe, waren, es gibt ja die Handelsmarine, christliche Seefahrt, so schöne Begriffe von früher. Und die haben früher, also es ist ja immer noch so, dass auf der Gorch Fock, also jeder, der Offiziersanwärter bei der Marine ist, muss einmal mit der Gorch Fock gefahren sein. Also jetzt wieder, nachdem die wieder heile ist. War was?
Nein.
Dass weite Teile unseres Staatsdefizits sind in der Gorch Fock versenkt worden. Ja.
Aber das ist allgemein mit Booten, ne? Jetzt sagt man immer, es ist ein schwarzes Loch, in das man Geld wirft.
Ja. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Reedereien das Gefühl, dass das mit ihren Leuten auch sein müsste und haben sämtliche Menschen, die irgendwie im Reedereiwesen tätig waren, die mussten auf diesem Segelschulschiff Dienst tun. Und deswegen sind diese, das war ja ein Frachtensegler, das war schon, also nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte das kein Mensch mehr, ne? Und dann haben die irgendwie Salpeter oder irgendwas, auf jeden Fall Schüttgut transportiert. Und da gab es ein bisschen Sturm, da gab es Schlagseite. Da sind relativ viele bei umgekommen.
Ja.
Gibt es immer noch in der Schifferkirche in Lübeck, gibt es immer noch die letzten Rettungsboote zu sehen.
Hm. Rettungsboote, auch so ein Thema, wo wir über die Titanic sprechen.
Ja.
Ja. Ja, aber also, ich wollte das jetzt gar nicht so breit in meine Seele gucken lassen, aber untergegangene Schiffe. Ja.
Ich war auch mal in Belfast und das ist, es war nicht besonders gutes Wetter und ich stellte oder wir stellten fest, ich war mit meinem Sohn unterwegs, wir hatten beide einfach schlechte Laune. Also wir waren einfach kaputt und die Stadt hatte bei uns keine Chance, haben wir im Nachhinein festgestellt. Nun ist Belfast jetzt auch keine Perle, aber es war irgendwie
auch Special Interest, wenn man da sagt, das ist meine Stadt, ja.
Ja,
ja.
Und ich erinnere mich an diese Hinweisschilder. Ich meine, dass diese blaue Linie sich auch durch die Stadt zieht, dass man da irgendwie als Hinweis, um da hinzukommen.
Ja. Ja.
Wir kamen aus Derry. Und das ist nun wiederum eine, na, schöne Stadt ist jetzt, ist auch falsch, aber es ist eine wahnsinnig spannende und interessante Stadt, weil es ein bisschen auch an meine Kindheits- und Jugenderinnerungen anknüpft, weil das eben die Zeit war der Troubles, wie die Engländer sagen, also des Bürgerkriegs in Nordirland. Dazu habe ich dann auch einen Tipp, nicht jetzt, sondern ich habe mich mal hingesetzt und habe mal alle meine Tipps, die mir so gerade spontan einfallen, aufgeschrieben. Und auf dieser Liste steht eben auch etwas aus Derry.
Ja. Sehr gut. Aber wir haben jetzt auch immer über Flughäfen gesprochen bisher. Wie heißt der Flughafen von Belfast? Der größte Nordire aller Zeiten und für immer.
Das ist ein Fußballer.
Ja, sicher.
Nämlich?
George Best.
Oh ja, natürlich.
Ja.
Natürlich.
George Best Airport. Und stell dir mal vor, du kannst von George Best nach Mutter Teresa fliegen. Über Franz Josef Strauß.
Herzlich willkommen in Hamburg, Helmut Schmidt.
Ja.
Airport. George Best, hat der nicht gesagt, die Hälfte seines Geldes hat er einfach mit verhurt und versoffen und die andere auf den Kopf gehauen?
Ja, irgendwie sowas. So. Ja, wie gab's da? Der scheint ja auch wirklich ein guter Fußballer gewesen zu sein. Das habe ich aber ihn ja nicht gesehen.
Nee.
Also, der letzte geniale Fußballer von der Insel ist für mich, oder von den Inseln ist für mich Paul Gascoigne.
Ich wollte gerade Paul Gascoigne sagen.
Ja. Voll gestörter, guter Fußballer.
Den habe ich noch bei Lazio Rom mal gesehen.
Okay, ja.
Da hat er ein Gastspiel gegeben.
Ging ihm nicht mehr so gut wahrscheinlich.
Ging. Ja, der hatte ja auch immer so Wellen.
Stimmt. Paul Gascoigne. Ah.
Wie meine Mutter sagen würde, wir kommen vom Hölzgen aufs Stöcksgen.
So ist es.
Das ist, ich habe mal eine Frage, die mich anwehte. Was hältst du von Masern oder genauer gesagt von Masernmontag?
Von Masernmontag?
Ja. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass du.
Also zu Masern kann ich sagen,
haben nicht die Krankheit.
Haben ihren Weg gemacht.
Ja. Ging viral. Nee, und zwar, ich habe festgestellt, das ist ein bundesweiten Starttermin für Weihnachts-Wintermärkte gibt.
Mhm. Das ist?
Weißt du?
Ja, also kenne ich, ja.
Den ja, aber Tag wann? Kenn.
Früher war es nach Toten Sonntag.
So ist es. Nach Toten Sonntag. Und ich habe mich dann gefragt, was soll das? Also warum nach Toten Sonntag? weil so viel Pietät und Takt ist ja ansonsten nicht. Und es ist Tatsache so, dass dieser Feiertag, Totensonntag, dort ist in vielen Städten, Ländern, also Bundesländern, sind Tatsache Festivitäten dieser Art verboten. Und dann müsste man ihn schließen, so ein bisschen wie in
Karfreitag.
Genau, wie bei der Musicbox im Blauen Peter auf dem Hamburger Berg, wo dann am Karfreitag der Stecker rausgezogen wird.
Ja.
Einfach für das Besinnliche.
Das so, ist die Stimmung.
Ja. Und das muss natürlich auch diskutiert werden, ne? Das mit dem Tanzverbot am, also nicht nur der gar nicht so gute YouTuber, sondern auch das Tanzverbot am Karfreitag.
Immer eine Diskussion wert.
Ja, wir müssen die verlängern, dass wir direkt in die Diskussion mit der Zeitverschiebung reinkommen.
Nee, Sommerzeit meinst du, ne?
Sommerzeit, ja, ja, genau.
Ja. Obwohl, wir können auch gerne die Zeitverschiebung mal diskutieren. Das ist ja auch witzig.
Ja.
Wer gewinnt? Samoa?
Solange es sie noch gibt, ja. So, Masermontag. Ich erinnerte mich eben dann an diesen, also Toten Sonntag und so weiter, die ganzen Feiertage. Und der große Max Gold hat mal einen Text geschrieben. Und um die Frage zu beantworten, wie man zu Masermontag steht, er sagt Nein zu Masermontag. Aber grundsätzlich ist es nämlich so, dass er festgestellt hat in diesem wunderbaren Text, wer den nicht kennt, Max Gold ist ein Autor, der, glaube ich, so seine Anfänge in einer großartigen Kolumne in der Titanic genommen hat. Und so ein bisschen wie so ein ganz, ganz früher Podcaster, weil bevor es das gab. Also der hat Texte geschrieben, dann hat er sie aufgenommen.
Vertont.
Vertont, also gelesen auf Deutsch und hat das ja auf Tonträgern, die man noch verkaufen konnte. So. Und ist anschließend, was ja bei Podcastern jetzt irgendwie um sich greift, auf Tournee gegangen. Also machte seine Show sozusagen live, Lesereisen. Gibt es jetzt auch wieder mit Max Gold, kann ich nur sehr empfehlen. Auf jeden Fall stellt er in diesem Text fest, dass es im September eine Lücke gibt in den Feiertagen. In den Feiertagen, wie er es definierte, 3 Tage gesellschaftslähmendes und wirtschaftsschädigende Pause. Und diesen... Diesen Feiertag wollte er Masern nennen.
Ist der FDP-Mitglied?
Glaube ich. Also das
eher nicht.
Das halte ich für ausgeschlossen. Eher nicht.
Linker Flügel.
Ja. Sozialliberal.
Ja, arbeitsnah, arbeitnehmernah.
Ja, es ging mir einfach nur darum, diese, ja, wie soll man sagen, sinnentleerten Feiertage, die ja nicht sinnlos sind, aber sinnentleert. Also, wenn du dir das einfach mal für den November anguckst.
St. Martin.
Ja, aber der hat ja.
Noch einen Sinn.
Ja, es geht ja nicht um den Sinn, dass du sagst, habe ich jetzt verstanden, sondern die Frage ist ja bei so einem Feiertag, ob die Leute das wissen und ob sie etwas begehen und feiern wollen. Also.
Ja. St. Martin, ja. Also zumindest genau, im Schulkontext und so findet das, glaube ich.
Ja, und das ist ja eine relativ simple Geschichte, die vor allem kinderkompatibel ist und deswegen Laterne laufen, das geht ja.
Jacken zerschneiden.
Was?
War das nicht auch St. Martin?
Ach so, der Mantel.
Der Mantel. Oha.
Ja, ja.
Jetzt zerschneiden wir feierlich unsere Jacke.
Na, aber das ist ja, wir haben ja so ganz merkwürdige Feiertage im November. Also wir haben Allerheiligen, Allerseelen, den Volkstrauertag, Buß- und Bettag und den Totensonntag, die so bam, bam, bam hintereinander weg sind. Und sag ich mal, Vox Pop so auf der Straße, was ist eigentlich was? Ich würde mal behaupten, da kommt nichts.
Nee, also Volkstrauertag klingt ja jetzt nach einem organisierten Gedenken an irgendwas. Weiß ich, sind das
ist das ja, Opfer von Gewalt und Krieg.
Okay.
Ja, und der Volkstrauertag, also ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu aller Seelen, aller Heiligen und Toten Sonntag, weil er weltlich ist. Also da ging es 1919 um, ist ja eingeführt worden vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs.
Alle Toten?
Ich glaube ja. Also ich glaube nicht, dass das eine nationalistische oder was.
Ich weiß es nicht, genau.
Aber das emotionalisiert ja schon Menschen.
Ja.
Aber die Toten des Ersten Weltkriegs, also die direkte Betroffenheit, hat ja in den letzten Jahren dann auch irgendwie abgenommen.
Ja. Ja. Aber wir haben ihn noch.
Wir haben ihn noch.
Sind denn alle anderen auch mit drin, die danach?
Ja, ist okay. Allgemein. Also das ist dann auch, geht dann eben Opfer von Gewaltherrschaft und so weiter. Ja. Ich weiß das deswegen, weil ich ja auch in so weltlich organisierten Geschichten unterwegs bin. Da werden dann Kränze niedergelegt und gewählte Personen gucken betroffen in irgendwelche Handykameras, damit sie das auf Social Media posten können. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wir machen das. Das ist ritualisiert, ist nicht kirchlich ritualisiert, aber warum?
Was hat dieser Kranz eigentlich? Was hat es mit dem Kranz auf sich?
Warum es Kränze gibt?
Ja, warum ist es die Form, warum hat man denn die Form des Kranzes genommen? Weil ich weiß es nicht. Warum legt man Kränze an Gräbern nieder, an Gedenk?
Weiß ich auch nicht. Also zu Kränzen fällt mir ansonsten nur die alte Kaiserhymne an. Ein Heil dir im Siegerkranz, aber ich glaube, das ist was anderes. Obwohl das ja einen direkten Zusammenhang hat mit dem Siegerkranz und dem Niederlegen von Kränzen auf Gräbern.
Das stimmt. Ein Konnex ist vorhanden. Das müsste man. Das wird, hat ja irgendeine Symbolik, ne? Wahrscheinlich. Tja. Ich meine, das ist ja auch der Kranz, der Adventskranz. Also, es scheint ja irgendeine Symbolik
zu. Und ist immer das Symbol für perfekt.
Ja.
Wir werden es rausfinden.
Lorbeerkranz bei den römischen Kaisern.
Ja, der war aber, glaube ich, nicht.
Kein Kranz, ne?
Nee, der war ja vorne offen.
Vielleicht. Weiß man auch nicht.
Ja, gibt es ja nun.
Asterix sagt, das ist offen vorne.
Ja, gut, aber damit es ja stimmt.
Ja. Ja, okay. Also aber aller Seelen, aller Heiligen, ist das konfessionell?
Ja, ja, ja. Aller Heiligen ist sowohl katholisch als auch evangelisch und ist am 1. November und dort wird aller vom Papst heilig gesprochener Menschen gedacht.
So.
Nicht wahr?
Heiligenlexikon.org kann ich empfehlen als Seite.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, aller Seelen ist dann der 2. November. Das ist dann alle Seelen, also sozusagen die Volksvariante.
Hm. Aber die nicht Heiligen auch nochmal? Also die Heiligen nochmal?
Naja, klar.
Cool.
Warum denn? Ja, und dann haben wir noch Buß- und Bettag.
Teilweise haben wir den noch.
Ja, genau.
Als arbeitsfreier, als wirtschaftsschädlicher Tag.
Genau, aber den gibt es nirgendwo mehr, bis auf Sachsen.
Ach, guck.
Die haben das sich dagegen entschieden. Ja, und dann haben wir eben noch den Toten Sonntag.
Letzter Sonntag vom ersten Advent.
Sehr gut. Oder anders gesagt, was machst du Neujahr? Wir haben demnächst ja Neujahr. Also, denn das neue Jahr fängt natürlich am ersten Advent an.
Ja?
In Kirche, ja.
Ach so.
Damit beginnt das Kirchenjahr.
Ach, guck. Das ist die Definition von Advent?
Nein, die Definition von Advent ist Adveniat, also die Ankunft. Man bereitet sich auf die Ankunft des Herrn vor.
Guck.
Also, das sind die Tage in Vorbereitung auf Weihnachten. Es kommt aus dem, natürlich aus dem Lateinischen und dort genau aus dem Vater Unser, Adveniat Regnum Tuum, dein Reich komme.
Jawohl. Wieder was gelernt. Aber was macht jetzt Max Gold für Vorschläge?
Um es kurz zu machen, er lehnt es ab.
Alles.
Naja, er sagt, das Problem ist, dass man am Masermontag, also am Masersonntag, ist es in Ordnung, wenn man beispielsweise einen langen, ausgedehnten Bummel durch leere Innenstädte macht und damit es nicht so schnell geht, vor sämtlichen Schaufenstern stehen bleibt, also auch bei Kick.
Okay.
Oder zum Beispiel in einen Wildpark mit Familie geht, aber der Masermontag ist eben ganz schlimm, weil da niemand weiß dann mit sich was anzufangen und dann guckt man immer 50er-Jahre-Filme und
schön.
Und das macht einen depressiv.
Das ist wirklich das Tolle an Weihnachten auch, dass da im linearen Fernsehen immer noch diese, oder zwischen Weihnachten und Neujahr.
Ja.
Achtung, zwischen den Jahren.
Zwischen den Jahren, ja.
Die ganzen guten alten Sachen kommen.
Ja, aber es ist noch da. Die Wiedervereinigung hat da doch einiges ins Rutschen gebracht mit diesen, wie heißt es, 3 Nüsse für Aschenbrödel und weiß ich was. Da sind ja diese ganzen tschechischen Weihnachtsfilme über uns gekommen. Mir haben die alle nie was gegeben, aber inzwischen gibt es ja ganze Kalender, was wann davon gezeigt wird.
Ja.
Damit man bloß alles mitnimmt. Das ist ja auch so, wie dann einmal im Jahr mitgeteilt wird, wie oft man Dinner for One gucken kann.
Der kleine Lord.
Oh, bitte. Ja. Ja.
Hm. Ja.
Ja, dabei gibt es gute Weihnachtsfilme. Also so ist es ja nicht.
Die Hard?
Die Hard. Ich wollte darauf hinaus, auf Die Hard. Natürlich.
Bester Weihnachtsfilm.
Ja, finde ich auch.
Irgendwann hat Bruce Willis mal gesagt, ey Leute, das ist doch gar kein Weihnachtsfilm. Und was? Irgendwann hat er sich dann anders entschieden. Hat gesagt, spielt ja an Weihnachten. Der zweite Teil, glaube ich, ne? Oder der erste?
Na, alle.
Alle spielen an Weihnachten?
Ich glaube, das ist die Klammer um die Geschichte. Ach so. Also, die müssen ja irgendwie klarkriegen, warum er jedes Mal an irgendeinem komischen Ort und dann die Welt retten.
So.
Und das ist, weil er Driving Home for Christmas, weil er dann seine geschiedene Frau da irgendwie.
Okay. Ja, gut, dann habe ich glaube ich, irgendwann aufgehört, die weiterzuführen. Wie viel gibt's denn davon eigentlich?
Ja, aber das ist ja zum Schluss, das ist ja wie Police Academy, obwohl die nach hinten raus immer besser werden, das ist klar.
Also hinten raus brauchen Police Academy Filme mehr Vorbereitung, also man muss einfach viel besoffener sein. Mit Hightower und Mahoney und wie hieß denn noch diese Quietschefrau?
Weiß ich nicht, wie die hießen, da ist aber ja, ich habe die sogar noch im Kino gesehen.
So großartig. Hey, Hightower ist, glaube ich, vor ein paar Jahren, der hat irgendwie noch ein bisschen Pech gehabt, glaube ich, ist dann verstorben.
Das.
Es war noch eine Nachricht, also es war eine Nachricht, das ist schon mal nach der Zeit auch was.
Ja, ich wollte an sich nur auf diese wirklich merkwürdigen Feiertage und ihre finde ich ja genauso merkwürdigen Auswirkungen. Also das ist ja die Weihnachtsmärkte erst nach Totensonntag beginnen zu lassen. Klar, du brauchst irgendwas, aber ich bin mir sicher, dass das auch bei der Bevölkerung auf überhaupt gar kein Verständnis im Sinne von Verstehen stößt. Also
nee, aber habe ich auch noch so gelernt. Also auch Weihnachtsbeleuchtung oder sämtliche Beleuchtung, sage ich keine Weihnachtsbeleuchtung. Also das Schmücken, Schmücken von Fenstern und allgemeinen Garten und so weiter. Licht wird erst angemacht ab Montag nach Totensonntag. Verstehe ich. Man hinterfragt ja das meiste dann auch nicht und sagt, okay.
Ja. Okay. Ich habe ja eine steile These. Also, das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil es ja mit Sicherheit ja auch im Menschen so angelegt ist, dass wenn es dunkel wird, er dann auf diese Dunkelheit reagiert, durch Heimeligkeit, durch Beleuchtung, durch so etwas. Aber meine steile These ist ja, dass wir, weil wir uns dann irgendwie einsam und vielleicht auch ein bisschen fürchten oder so, dann haben wir eben ganz viele Termine, wo wir irgendwie zusammenkommen. Mhm. Also das dunkle Jahr im wahrsten Sinne des Wortes für mich, weil ich das alles irgendwie ziemlich schräg finde, beginnt ja mit Halloween.
Reformationstag.
Ja, genau. Allerheiligen. Und in unser eigenes Leben, wo wir dann selbstbestimmt wieder grillen können, ist dann ab Ostern.
Ja,
da müssen wir jetzt aber durch dieses halbe Jahr müssen wir jetzt gemeinsam durch.
Genau. Mit vielen lustigen Festen und Feiertagen. Ja, ist einfach.
Ist doch ein guter.
Und Glühwein. Ah, ich mag das. Dieses Gedränge.
Schön,
schlechte Schlager vom leiernden Band und dazu sehr heißer, nicht gut schmeckender, garantiert alkoholfrei, weil längst rausgekochter Glühwein. Ach.
Ich finde, das Beste ist, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt steht und jemand sagt, Entschuldigung bitte, und kommt, zieht so einen 25-Liter-Kanister von diesem Industrieabfall in so eine Bude und gibt es in so ein Warmmachteil. Und ich sage, ah, ist das nicht schön?
Ja, das ist ein bisschen desillusionierend, nicht?
Ja, ein bisschen.
Ich gucke, wenn ich denn möchte und so, dann gucke ich auf so einen Weihnachtsmarkt. Auch einen, der sozusagen sehr gefeiert wird. Ja.
Es gibt auch einen Weihnachtsmarkt am Münchner Flughafen, wie ich feststellen durfte.
Ja.
So in diesem Innenhof mit Eislaufbahn.
Das finde ich aber ehrlich gesagt fair. Also das ist gerecht. Ist
super.
Wenn es ein Oktoberfest auf dem Karstadt in Wandsbek gibt, dann.
Oktoberfest bei Karstadt ist wirklich, man muss es einmal gesehen haben. Es gehört wirklich zu den wenigen Dingen im Leben, wo ich sage, das muss man wirklich einmal gesehen haben. Die Leute rasten komplett aus. Und dieses überhaupt Verkleiden, auch dieses Trachtenverkleiden, auch auf dem Oktoberfest selbst, ist ja gar nicht alt.
Nein, Landhausmode. Yes. Das ist alles Quatsch. Ludwig II. Hat sich das ausgedacht. Also das ist wirklich ein Auftrag. Der hat gesagt, wir müssen bayerisches so ein Brauchtum
schaffen.
In dem Bereich schaffen, ja.
Okay.
Und hat dann, natürlich ist das angelehnt an, aber das ist
okay. Ja, absurd. Absurd.
Tja. Ich wollte gar nicht so lange darüber reden, aber es hat sich wie immer bei uns so ergeben.
Beste Volksfest übrigens, wenn wir über Volksfeste ja. reden. Ischer Freimark.
Ja, ich weiß.
Ist
ich
schön.
Weiß, dass du persönlich enge Bindung.
Der ist schön. Das war einmal im Jahr, sind wir da hingefahren mit der Straßenbahn.
Ja.
Und das war echt, dass die Straßenbahn fahren, war immer Stresemannallee. Bing. Großartig.
Und was mit Bremer Freimarkt?
Das ist er doch.
Wie heißt er bei dir?
Ischer Freimark.
Ischer?
Ja, sagen, er ist Freimarkt. Also Freimark.
Ah, jetzt.
Ja. So.
Okay, guck mal.
Ja, also die haben ein Idiom, die Bremer. Ja. Ich weiß nur keiner was von.
Und was mit dem Sechstagerrennen?
Oh, sehr schön. Ich, als Kind häufig da gewesen.
Ja.
Weil das war immer dieser Samstag, dieser Familientag. Und das werde ich, dieser Geruch, du kommst in die Halle und es riecht nach verbranntem Öl aus so einem Zweitakter. Weil die fahren ja dieses Radrennen, genau. Gibt es ja auch diese Verfolgungsrennen, wo Keilring, die.
Nicht so, heißt das? Ich weiß nicht. Ja.
Wo die hinter so einem Mofa herfahren. Mhm. Oder hinter einer Mofa. Ich glaube, das ist ja wie die AS Roma, ne? Ist, glaube ich, hinter einer Mofa herfahren.
Mhm. Und? Und die Avos.
Die Avos. Die Avos.
Autoversuchsstrecke in Berlin? So.
Ja. Ja, okay. Bremer Sechstagerennen. Sechstagerennen gibt es so häufig, aber ich glaube, das Bremer ist schon, das ist richtig gut. Also ich würde da jetzt als Erwachsener wohl noch irgendwann auch gerne mal hin. Kann man ja mit Kindern reingehen. Aber eigentlich ist das den Rest der Tages ist ja eine reine Saufveranstaltung.
Ja, wobei dort arme, gedungene Knechte im Kreis fahren muss, damit es irgendeinen Anlass gibt.
Genau. Hey, hey, interessiert irgendwann auch keinen mehr, dass die dann noch fahren? Das ist, ist aber ganz schön laut hier mit dem Mofa. Ja, Bremer Sechstagerennen. Schön, ist gut.
In Berlin gibt es auch eins.
Ja, gibt glaube ich mehrere. Ja, auch Holland und so.
Werner Seelenbinderhalle oder irgendwie so.
Über Hallennamen oder Sportstättennamen müssen wir uns auch nochmal weiter unterhalten. Ja.
Aber ich wollte diese Ausfahrt, die du eben schon, du hattest schon geblinkt und jetzt sollten wir auch rausfahren.
Ja.
Du warst in München.
Ich war in München auf einer Messe.
Ja.
Und ich habe dort ein ganz altes Handwerk gesehen.
Ja.
Ganz altes Handwerk, nämlich das des Marktschreiers.
Oh, schön.
Also es gab einen Teil, der war Consumer-Messe, also da waren auch tatsächlich ganz normale Leute, die da eben auch eingekauft haben. Es war QVC in Real Life und ich habe mich da wirklich hingestellt und mir das angeguckt, wie jemand mit so einem, weiß ich nicht, das ist so wirklich ein wahnsinnig unangenehmen Verkaufsansatz, ein Gerät feilbot, also wirklich im besten Sinne anpries, das irgendwie Sahne besonders gut schlägt. Und ich guckte mir das an und sagte, hey Leute, was kannst du auch mit einem ganz normalen Schneebesen, wo ist der Unterschied? Also Sahne schlagen ist das ein chemischer Prozess, der da irgendwas passiert da ja mit den Sachen.
Denke ich auch. Da wird Eiweiß aufgespalten oder sowas.
Irgendwas wird da ja durch. Ja. So. Nein.
Und Luft.
Es wurde, ich weiß gar nicht, wie teuer das Gerät. Das Gerät sah am Ende, es sah irgendwie bombastisch aus, ne? Also es war irgendwie so ein futuristisches Gerät. Kostete gar nicht viel. Also es ist jetzt nicht Thermomix-Liga, ne? Also nicht irgendwie 1000 Euro plus, sondern das waren, weiß ich nicht, 90 Euro, 80 Euro, 110 Euro. Und da standen dann die ganzen weißbehaarten und bebeschten Menschen.
Ja.
Drumrum, in Dreierreihen.
Das ist auch die Zeit der Übergangsjagden.
Wahnsinn. Und diese Fischerwesten, das ist fantastisch. Und ließen sich dort begeistern, wirklich in Ernst. Du hast wirklich Leuchten in den Augen gesehen, dass man sagt, oh, jetzt können wir ja hier zu Hause mit dem Gerät Sahne schlagen. Und die kaufen dem das da vom Stand weg.
Ein Problem, das endlich gelöst wurde, von dem sie 10 Minuten vorher noch nicht wussten, dass sie es haben.
Wahnsinn. Ja, das war irgendwie schon auch, also da sind die Leute wohl auch mit Anlauf hingegangen. Ich kannte die Marke nicht, ich habe das noch nie gehört. Aber scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Dann gab es noch eine Kochvorführung.
Mhm.
Und zwar war die große Innovation, dass es ein Stiel und unten eben so eine Fläche dran aus so einem weichen Material, aus so einem Latexmaterial. Mhm. Das war dann keine Restelöffel, den man dann durchs Glas ziehen konnte und konnte damit alles rausholen. Die Leute sind ausgerastet. Was für eine gute Nachricht. Es ist ja also wirklich wie, als würde einer sagen, es gibt jetzt ein Telefonkabel zwischen Europa und USA. Wir rasten alle komplett aus.
Gab es denn auch diesen orangen Hobel, Mehrzweckhobel mit den verschiedenen Aufsätzen? Weißt,
vielen Dank, das ist nicht abgesprochen. Ja, den gab es auch.
Super.
Und der verkaufte das während des Vortrags, erst 20 Euro hat das Ding gekostet und er reichte nur raus, redete weiter, 20 Euro rein, Kiste raus, griff nach hinten, neue Kiste raus. In einem Staccato, Wahnsinn. Von diesem Mann kann man nicht genug Respekt haben, weil er das mit einer, und ich hoffe immer nur, es ist nicht diese Zirkusclown-Nummer, dass es eigentlich dann, wenn keiner da ist, ein ganz trauriger Mensch ist. In dem Moment war es aber ganz großes Kino und ich möchte mich dafür bedanken. Er hatte, das war der Trick, warum er zwei verkauft. Also ja. Es gab keinen Rabatt, also wenn du zwei gekauft hast, hat das nicht, weiß ich, 38 Euro gekostet, sondern 40. Sein Kernverkaufstrick war, dass er sagt, schauen Sie mal, wenn Sie die Kartons mit dem Rücken zueinander stellen, ist die Lasche, in der Sie greifen können, aneinander und Sie können einfach mit zwei Fingern zwei halten. Und ich so, das ist super, hier 20 Euro, ich nehme zwei.
Ich wollte gerade sagen, warum funktioniert der Trick bei zweien, aber bei dreien nicht, aber das ist die Lösung.
Ja, und wieder vier. Und über den Tag verteilt kamen mir immer Leute mit dann hauptsächlich zwei diesen Entsaftern entgegen, wo man sagt, und das sind auch die Sachen, ich war ja auch schon ein paar Mal in alten Häusern, die dann auch nicht weiter betrieben werden sollten und man ging dann in den Keller und guckte mal, was da noch so
ja.
ist. Diese Sachen lagen da.
Ja, ja, das ist also...
Das große Geheimnis.
Warum kaufen Leute das? Das hat doch, das müsste doch jeder haben. Es gab doch schon Gelegenheiten, das zu kaufen.
Ja, aber das ist dann auch der traurige Teil von der Geschichte. Ich glaube, manchmal bei älteren Menschen kaufen dann irgendwas noch, brauchen es eigentlich gar nicht mehr. Und
das ist bei jüngeren Menschen überhaupt nicht so.
Nee, die kaufen nur Sachen, die notwendig sind. Nur was notwendig ist. Aber kennst du das nicht auch, dass es dann irgendwie heißt von der Großtante oder so, die hat irgendwann nur noch bei QVC eingekauft?
Nicht bei QVC,
aber
ja.
Aber sowas. Naja. Und auf einmal macht man so einen Raum auf und sagt, aha, ein Laufrad.
Ja, klar. Naja, gut, das ist das Prinzip der Kaffeefahrten.
Ja, genau. Ja, aber das war toll. Also die Leute wirklich nochmal live zu sehen. Und mein Gehirn macht dann sofort die minus 300 Jahre, minus 500 Jahre Variante an, wo es wirklich darauf ankam, auf Märkten.
Ja, der Marktschreier.
Der Marktschreier, sich Gehör zu verschaffen für diese Sensation. Dann komme ich ganz schnell zu diesen Hochstapler-Sachen, ne? Also zu diesen Tinkturen und ja. so weiter. Aber wie großartig. Und das heißt aber auch, der Mensch entwickelt sich überhaupt nicht weiter. Er sieht einfach nur anders angezogen aus, aber das Gehirn ist immer noch, da sagt, oh, da schreit einer an, es schreit das einer raus, Ale Dieter, da muss ich ja zu Ale Dieter gehen. Die anderen haben ja dann offenbar keine guten Fische. Ja. Hat ja nur Ale Dieter.
Und es ist natürlich auch das persönliche Erleben, also das kriegst du auch mit Social Media und so weiter nicht hin. Also die ganzen Black Friday Geschichten, die funktionieren ja alle in Ermangelung von, aber live ist natürlich, triggert das viel mehr.
Es ist halt eindimensional beim Black Friday. Ist günstiger, genau. Angeblich günstiger. Da kriegst du richtig noch was geboten fürs Geld. Es ist klasse. Es ist klasse. Ich finde die unfassbar. Das ist
so ein bisschen wie bei Hinz und Kunst, dass man sagt, also dieser Obdachlosenzeitung, die Zeitung ist scheiße, aber ich kaufe sie dir ab, weil ich die Idee gut finde.
Ja, genau. Und du hast mich irgendwie interessant angesprochen.
Ja.
Ja, ja.
Gib mir eine Reibe, nur als Honoration für deine Show.
Und ich selber neige wirklich dazu, das unangenehm zu finden und mich aus so einer Situation auch gerne rauszuziehen. Weil ich sage, ich lass mich in Ruhe. Was in München halt mit diesen Marktschreiern doch ganz positiv war, dass man das doch wieder irgendwie wertschätzt, ist auch, die sind auch die Straßenkünstler auf dem Balkan.
Ja.
Also es gibt welche, die kommen einfach an dein Auto, schreien dich an und sagen, sollst du ihnen Geld geben? Und weißt du, ja, weiß ich nicht. Aber es gibt welche, die geben sich richtig Mühe. Die können jonglieren. Nein, viel witziger ist es, wenn sie es nicht können. Das ist so herzerwärmend, wenn sie nicht jonglieren können, es aber trotzdem einfach konsequent den ganzen Tag über machen.
Dieses Jonglieren, das sehe ich jetzt auf den Straßen häufiger. Dass, also wenn rot ist, dass dann Leute...
Scheint wieder.
Kommt wieder.
Ja. Oh, habe ich mal
so. Ist aber nicht so eine schlechte Entwicklung. Also das letzte Mal, dass wir so Entertainment in den Innenstädten waren, diese Panflöten-Spieler aus Südamerika.
Aus Rumänien, würde ich sagen. In dem Falle, ich glaube, wir reden über eine ähnliche Situation in der Hamburger Mönckebergstraße. Und du weißt, dass ich dort auch mal ein Büro hatte. Und die Regel ist, glaube ich, die müssen alle 20 Minuten, halbe Stunde irgendwie ein paar Meter weitergehen. Es zieht sich aber über den Tag, wenn sie von ganz rechts sozusagen anfangen, alle halbe Stunde ihre 50 Meter weitergehen, bis sie wirklich aus Hörweite raus sind, hat es wirklich Ewigkeiten gedauert. Und diese Panflöte ist für mich wirklich, da vergesse ich mich.
Bei mir ist das die halbe Lambada-Melodie auf dem Schifferklavier, auf dem Akkordeon. Die halbe. Nee, mehr brauchst du nicht. Weißt du, du gehst...
Du kriegst das auch bei der Hälfte in Endlosschleife hin.
Ja.
Unmotiviert runter, weil es sowieso leierig ist. Und wie lange gehst du dran vorbei? Ja. Das ist ja auch kein Lied, wo du sagst, spiel mal weiter, schön.
Ja, stimmt. Es gibt auch wirklich tolle Straßenmusiker.
Also
es gibt, die gibt es auch,
ja.
Aber es gibt die anderen.
Okay, aber das, wenn ich da einsteigen darf, wir haben uns da schon mal, glaube ich, so unterhalten, aber das noch nicht sozusagen mit Mikro an. Es gibt in Lübeck einen Drehorgelspieler. Und der muss auch alle halbe Stunde sein Plätzchen. Aber so eine Drehorgel ist durchdringend. Und das heißt, ich habe, wenn ich dort sitze, ich habe den dreimal, also anderthalb Stunden. Mhm. Und irgendwann, weil ich war ich motiviert aus Frust, habe ich eine, kann man für alle Hörenden da draußen, kann man sich anhören, es gibt eine Spotify-Liste von mir, die heißt Drehorgel Terror Lübeck, weil ich alle Lieder immer mitgeschrieben habe, weil ich saß. Und immer wenn Neues kam, habe ich es eingetragen. Da sind ganz, da sind sehr schöne Sachen bei.
Hoch auf dem gelben Wagen auch?
Das müsste ich jetzt nachgucken.
Das ist ja auch, das ist ja auch so ein Evergreen-Klassiker.
Ja. Ja, da, also sehr, sehr nicht zu empfehlen.
Ja.
Das ist das, was du aus München mitgebracht
hast. Das ist, ja, diese Marktschreier-Geschichte. München ist immer, immer gut, aber ich habe Erik Maxim Choupo-Moting gesehen. In der Stadt.
Der einen neuen Verein hat.
Nein. Nein.
Achso, ich
vereinslos seit 1.7.
Ja, aber ich sah die Überschrift. Er hätte einen.
Ja.
Und der alte HSVer, ich habe. So hat es mich dann doch nicht interessiert.
Ja, nee, also er kleidet sich gar nicht so auffällig. Doch.
Denn doch?
Doch. Ja, nein, das war noch die andere tolle Begebenheit. Ach so, und dann wurde mir noch eine Geschichte aus München zugetragen, nämlich, dass der große Stefan Effenberg unbedingt vor dem Bayern-Shop fahren wollte in dieser Fußgängerzone.
Ja.
Und sich dann natürlich, was macht Stefan Effenberg, wenn er mit Obrigkeiten zu tun hat, sich damit anlegen.
Ja, natürlich.
Und man darf ja nicht vorfahren, es aber trotzdem tut. Und
mit dem Bemerken, ich bin Stefan Effenberg.
Ja, ja, klar. Ah, ich will doch nur kurz hier eben, ist doch da vorne.
So ein Arnautovic-Move.
Astronautovic, ja.
Tim Wiese hat das auch mal gemacht mit irgendeinem goldfahrenden Ferrari in Hamburg. Und ich sag mal, Tim Wiese kann sich in Hamburg nicht alles erlauben.
Nee. Dünnes Eis.
Ja, ja, sehr, sehr wässrig.
Das ist so ein bisschen dann wie von Lotto King Karl, das Lied, mitten in Barmbek. Ich habe ihn erstmal provisorisch die Reifen zerstochen.
Ist das Ihr Vorkommen korrekt abgestellt, der Ferrari?
Ja.
Ja. Ich wollte an sich nicht über Fußball reden, aber du hast ja damit angefangen. Du fängst ja dann immer damit an.
Ja, sorry.
Ich wollte über dann noch ganz kurz über Dominik Salz reden.
Ja.
Sagt dir was?
Oh ja.
Jungprofi.
Ja. Im Darmstadt 98. Nee, Zweitliga-Debüt.
Ja, Debüt so.
Mit 39 genau. Oder so.
37. Mit 37 hat er seinen ersten Einsatz bei den Profis hinter sich gebracht. Was ich nicht gut fand, dass er gegen den Hamburger Sportverein gespielt hat und reüssiert hat.
Ja.
Aber er ist mir über den Weg gelaufen wegen lustiger Fußballersprüche. Mhm. Diesmal aber nicht, mit 37 hat er ja auch ein bisschen Zeit, dieses eine Interview sich zu überlegen, das war nicht so schlecht. Und er hat gesagt, meine Gänsehaut hatte Gänsehaut.
Ja. Sehr gut.
Das finde ich als Bild ganz schön.
Mhm.
Sonst ist ja Gänsehaut, ne, Hühnerpelle, ne, so dieses Buschi.
Ja.
Buschi. Buschi ist ja dafür geschaffen, den Stadionton wieder zu loben bei Übertragung.
Mhm.
Das haben mir meine Kinder beigebracht. Man muss auf Einstellungen gehen und dann auf Englisch, weil da nichts übertragen wird und dann hast du Stadionton.
Verstehe.
Und dann ist Buschi leise.
Buschi ist super für Ninja Warriors und sowas. Das ist fantastisch. Das jetzt ohne Buschi wäre irgendwie langweilig, aber wie er sich da mit Jan Köppen da, muss ich sagen. Und Basketball kann man gut mit ihm gucken.
Okay. Der war ja auch
Football
mal
beim
Football, ja. Aber da haben sie ihn aussortiert.
Ja.
Ich glaube, aus Gründen.
Du, das wäre jetzt so, als würde ich jetzt mein Zweitliga-Profi-Debüt geben. In meinem Alter.
Ja, oder ich vor 2 Jahren.
Ja. Du hast nicht gesehen, wie ich heute Morgen aus dem Bett gekommen bin.
Ja. Ja, das wollen wir.
Ach so, aber das Debüt von Dominik Salz gegen den HSV war in der Ära Steffen Baumgart, ne?
Gen Ende.
Gen Ende der Ära, wenn ich das mal so sagen darf.
Muss ich auch sagen, da muss man sagen, dass jetzt Steffen Baumgart ausgerechnet gegen den großen Coach des FC Schalke 04, Hecht vom Wunderin,
ja.
Ich bin kein Harry Potter,
ja.
Sein letztes Spiel machen durfte, ist auch ein bisschen mit einer gewissen Tragik verbunden.
Ja, aber du, vielleicht ist er ja demnächst bei uns Trainer, das weiß man ja. Wir wechseln das ja alle miteinander relativ häufig.
Ja.
Markus
Gisdol macht die Schuhe schon wieder zu, glaube ich.
Aber wir merken, wir werden alle älter. Es wird nicht mehr automatisch Lothar Matthäus gehandelt.
Nee.
Felix Magath. Peter Neururer.
Ich sage, wenn das hier veröffentlicht ist, hat der HSV auf jeden Fall einen neuen Trainer.
Ja.
Und warum Bruno Labbadia?
Damals, kurz nach dem Krieg, war ich noch bei Facebook. Also ich bin da immer noch, aber ich lese da nur noch Sachen. Und da wird mir dann eben heute vor so und so vielen Jahren, du kennst das.
Ja.
Und da heute vor 9 Jahren ist es auch schon ein bisschen was her, hatte ich weiß gar nicht warum, das Gefühl, dass die gerade erworbene, eine überreichte Autogrammkarte des Trainers Bruno Labbadia beim HSV. So. Und da dachte ich mir, das ist wie mit Ed Hardy-Klamotten, es kommt alles wieder.
So, alles wieder. Ja. 90er-Partys. Ja.
Oh Mann.
Ja.
Was aber hast du noch Schönes zu bieten?
Die Trikots aber aus den 90ern. Es gibt ja gerade so einen Trikot-Hype, ne? Schon seit ein paar,
paar genau,
Monaten,
genau.
Jahren vielleicht. Ja, unfassbar teuer, diese Retro-Trikots.
Mhm.
Und wir haben uns ja mal über das Bayern-Trikot unterhalten.
Ja.
Und ich lief am Flughafen an dem dort ansässigen Bayern, es gibt ja in der Innenstadt irgendwie gefühlt 12,
mhm.
am Flughafen gibt es auch einen. Und da konnte man das Trikot mit dem Sponsor Commodore kaufen.
Ja, okay.
Also es gibt, kann man auch wieder kaufen.
Ja.
Das ist echt, das ist einfach schön. Ist rot.
Also das
Commodore in weiß drauf, fertig. Schönes
das,
Trikot.
Das HSVBP-Trikot ist seit Jahren Bestseller, aus Gründen.
Ja, so. Ich möchte jetzt gerne mein Schalke-Kercher-Trikot von 1997, glaube ich, rahmen.
Ja.
Weil ich passe definitiv nicht mehr rein.
Ja.
Das kann man sich schon. Und
doch, damals gab es viel Elastan.
Ja. Ja, aber es lag jetzt auch so ein bisschen an frischer Luft. Ich weiß nicht, ob die Fäden nicht auch sagen, ach komm.
Ja.
Ja, nee, sonst hätte ich nicht.
Du weißt, dass ich eine recht große Trikotsammlung habe?
Nein.
Ja, ich, also jetzt ernst, also ich habe, weiß ich, fast 50, 60, 70 Trikots, irgendwie so. Die ich, also ähnliches Phänomen.
Hm.
Ich mag die Trikots, aber sie mich nicht mehr. Aber ich habe einen Jüngsten, der diesen Hype aufgreifend und er kann doch bei seinen Kumpels so manches Mal verwundern,
mhm.
weil er dann mit sowas wie das 92er Sparta Prag-Trikot um die Ecke kommt.
Verstehe.
Im Original.
Ja, das ist cool.
Ja.
Aber die also ich, diese Trikots, ich habe auch ein paar, ich habe nicht so viele, auch irgendwann mit aufgehört. Von meinem Vater noch welche bekommen. Ich habe Langarm Gladbach mit Trigema drauf.
Ja, schön.
Aber da passte ich schon als, also nicht rein, als Jugendlicher nicht rein. Die war wirklich sehr dünn. Aber dann wurden die Trikots ja immer weiter.
Ja,
und
ja
so
das
diese,
gab so eine Phase.
Mhm. Genau, und diese 90er Jahre England-Trikots, also
Umbro. Ja, genau.
Riesige Dinger.
Aber ich sehe da auch jetzt Mehmet Scholl so gerade vor meinem geistigen
absolut.
Auge.
Absolut. Und ich habe dieses Bayern-Trikot, dieses dunkelblau-rot-dunkelblau mit Opel drauf.
Oh,
mit Mario Basler hinten drauf. Ich fand den super. Die haben ultra lange Arme.
Ja.
Und riesige so Puff, also im Prinzip Puffärmel.
Ja.
Da muss ich mal gucken, ob ich da wieder reinpasse.
Kennst du Music Friday mit Markus Babbel?
Hey guys, it's hey guys. Music Friday. Ist das Satire?
Things to all my haters and English teachers.
Ist großartig.
Ist ganz große Nummer. Und da ist ja jeden, also wer das nicht kennt, dringend sich auf Insta angucken.
Ja.
Ich mag es auch, weil er sehr gerne noch seine HSV-Zeit feiert, trikottechnisch.
Ja.
Die Musik ist zumeist.
Ist egal.
Hui.
Ist egal.
Geräusche. Aber er ist wirklich gut und er ist auch lustig, weil ich glaube, dass das alles pur. Also.
Der macht das auch. Der weiß ganz genau, dass es witzig.
Oder?
Ja. Und so, man sitzt davor
das
und sagt.
Das ist nicht verunglückt. Vielleicht am Anfang.
Nee, ja, aber diese Selbstüberzeugung zu sagen. Mache ich jetzt nochmal.
Der hat ja auch, aber auch in England gespielt. Der müsste an sich viel besser Englisch sprechen können.
Hat er ja nicht gespielt in Liverpool?
Das weiß ich nicht, aber du, ich habe so ein Gerät mitgebracht, wo wir das nachgucken.
Man muss doch nur auf seinen Körper gucken, oder? Hat er sich nicht jedes Wappen tätowiert? Ja. Das Hertha BSC auch noch.
Aber HW4 hat das, glaube ich, auch. Aber der hat sowieso alles.
Ich habe jetzt ein Video gesehen, wo HW4 mit im Rondo ist bei Barcelona.
Ja.
Oh, war okay.
Ja, wobei der ja auch relativ reflektiert ist. Ich habe ein Interview gelesen mit ihm, wo er erzählt, wie er mit dem Ferrari in
Sandhausen. Nee, das ist Dennis Diekmeier.
Richtig, wo ist denn HW4? Ach nee, ich rede die ganze Zeit.
Von Dennis Diekmeier?
Quatsch. Ich rede von Dennis Diekmeier die ganze Zeit. Gleiche Zeit, gleich erfolgreich.
Genau, ist schon ähnlich.
Oh ja, der hat bei Liverpool gespielt, 2002 bis 2004. Das schneiden wir alles raus. Ich stelle fest, ich prange das an. Man merkt es ein bisschen an meiner Stimme, ich werde emotional.
Ja.
Weil ich hier regelmäßig, ob meines Unwissens, vorgeführt werde.
Ja, wir schneiden das auf jeden Fall nicht raus.
Es ist ein Skandal. Aber HW4 und Dennis Diekmeier.
Kein Mensch, kein Tier, HW4.
Bitte, das ist ein ganz großer. Und diese Geschichte mit HW4, danach, das hat Cristiano Ronaldo nachgemacht mit CR7. Das hat er sich von HW4 also abgeguckt, glaube ich. Bin ich mir fast sicher.
Gab es lange einen Rechtsstreit und HW4 hat gewonnen. CR7 muss 10% immer abgeben.
Haben wir das eigentlich schon mal thematisiert, warum Cristiano Ronaldo Ronaldo heißt, warum der so genannt wurde?
Nein.
Es ist unfassbar, weil seine Eltern, also der ist ja Portugiese Madeira, ne? Ist ja, die
Unchai.
Genau. Das mit dem Flughafen und dem Stadion und der Statue.
Ist das auch, der Cristiano Ronaldo Flughafen?
Ja, und vor allen Dingen auch mit der Statue. Mhm. Und wir hatten das beim letzten Mal mit diesen blank geputzten Stellen.
Ja.
Auch ganz tragisch. Seine Eltern waren große Ronald Reagan-Fans.
Ah.
Das ist auch fies, oder?
Als Präsident oder als Schauspieler?
So alt ist der nun auch nicht. Als Präsident. Tear down this wall. Ich löse kurz auf. Von 2000 bis 2004 Liverpool und anschließend nochmal ein Jahr Blackburn Rovers.
Wann?
Markus Babbel. 2004.
Ah, 2004. Die Blackburn Rovers, ja, 1992, glaube ich, englischer Meister. Die waren ja mal gar nicht schlecht.
Ja. Also, sagt man ja ein Urgestein.
Claudio Ranieri ist ja auch wieder da,
der
mit Leicester Meister geworden ist.
Mhm. Mhm, ja.
Das war toll. Diese großen Trikots. Ich habe eins von Manchester City, bevor die cool wurden. Mhm. Oder uncool.
Wollte ich gerade sagen.
Hatten aber schon Etihad auf dem Trikot. Aber das ist noch das alte Logo. Also es ist, wir sollten mal Trikots tauschen.
Ja.
Also angucken.
Ja.
Und ich habe da musste ich ja 1900, über 2000 muss das gewesen sein, war ich in London. Jetzt pass auf, in London haben wir ein Manchester United Trikot gekauft.
Mhm.
Und ich habe hinten die 8 drauf und ich glaube...
Das ist Rooney?
Scholes.
Ah, okay.
Paul Scholes.
Mhm.
Ja. Und die sind alle unfassbar groß. Die könnten heute passen.
Ja.
Ich will mal gucken, wo die sind.
Ja, also bei den Trikots. Ich habe mal ein Trikot getauscht. Und zwar war das so, ich hatte aus Gründen auch bei einer Projektreise im schönen Bukavu in der Demokratischen Republik Kongo, hatte ich auch ein HSV-Trikot dabei. Jo, man kann hier nicht nackt schlafen.
Das ist,
also, bitte nicht. Und dann sah ich einen auf so einem Compound einen Menschen, der ein Trikot des örtlichen Vereins OC Bukavu trug. Und ich erklärte ihm lang und breit die Geschichte und dass ich zu verschiedensten bereit wäre, wenn er mir dieses in irgendeiner Form übereignen könnte. Mhm. Und er gab mir zu verstehen, dass das schon alles, also er würde da nicht besonders dran hängen, aber es wäre eben sein Hemd und er kann ja nun auch nicht schlafen oder arbeiten. Und wir verständigten uns relativ schnell darauf, dass ein Tausch zwischen uns stattfinden kann. 1:1 RHSV, ich OC Bukavu.
Mhm.
Und es gibt ein sensationelles Bild, auf dem er mit diesem, er war nicht besonders groß und auf dem er mit diesem ihm deutlich zu großem HSV-Trikot. Ach,
sehr gut.
Das ist okay, weil war mal Mode.
Aber der Blick schweift.
Ja. Und ich in dieses reingeschossene Trikot.
Mariah Carey-mäßig so, am Körper angenäht.
Genau, ja. Presswurst, so. Und wir stehen nebeneinander und er guckt auch so einerseits freundlich und aber andererseits auch, Alter, siehst du scheiße aus. Wir sprechen dann irgendwann auch mal, weil ich das sehr gerne mag, über Lieblingsvereine in anderen Ländern. Also ich habe immer in einem Land, in dem ich war, habe ich ganz oft dann einen Lieblingsverein. Und es ist Tatsache, dass ich, das ist ein Grund, weswegen ich noch bei Facebook bin, dass ich dem OC Bukavu dort folgen kann.
Ja.
Und
ich bin ja großer Lokomotive Sofia Fan.
Ja.
Und
du weißt, davon, dass uns das trennt.
Ja, ja, ja. Ich habe auch ein Trikot erworben. Übrigens, sämtliche Trikotsponsoren in der ersten bulgarischen Liga sind Wettanbieter. Ja. Alle.
Alle. In England wird es verboten, ne?
Ja, ja. Das halte ich wirklich für dass die Sponsor sagen, ja, das ist auch egal, die müssen da nicht mehr für werben. Und da ist der Sponsor 888. Also 488.bg drauf. Und
die sind international, glaube ich, unterwegs. Also
Ja. Aber die sind vorletzter jetzt in der bulgarischen Liga. Ich habe gerade geguckt, sieht nicht gut aus. Aber hinten auf dem Trikot, oben unter der bulgarischen Flagge steht drauf, The Legend Continues. Nee. Ist das doch ein schöner Abschied, oder?
Sind wir dabei, uns zu verabschieden?
Ich glaube.
Ja, das geht nicht, wie du weißt.
Ach so.
Denn ich bin ja meinen Tipp noch nicht losgeworden.
Da hast du recht.
So, das will ich doch nochmal tun. Ich habe einfach, weil mich das wahnsinnig wurmt, dass du immer einen Tipp voraus bist, habe ich jetzt zwei.
Ah.
Aber die liegen direkt nebeneinander und das ist nur ein Tipp. Es ist sozusagen nimm es als einen Tipp, nämlich eine Tagesgestaltung.
Sehr gut.
Und zwar sind wir im New York des Nordens, Reykjavik.
Oh, ja. Hört man immer wieder, stimmt.
Die Stadt, die niemals schläft, zumindest im Sommer die Sonne nicht untergeht. Ja. Da war ich mal im Sommer und saß auf einem Platz in Reykjavik mit einem Isländer und der sagte, wir nehmen jetzt ein, zwei Bier, lass uns einfach so lange trinken, bis die Sonne untergeht. Das fand ich ganz schön, weil das augenscheinlich dort Programm war. Die Menschen hatten zu Recht das Gefühl, wärmer wird's nicht.
Ja, wir müssen was tun.
Kratz mal das Eis vom Tisch, wärmer wird's nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es in Reykjavik, also das ist ein Land, das nun nicht der Städte wegen zu bereisen ist. Reykjavik ist
Island meinst du?
Ja, 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 Island. Reykjavik ist nun, ja, geht so.
Da spielen viele Tom Clancy-Romane.
Warum darf der denn über Island schreiben? Es gibt so viele Isländer, die über Island schreiben. Das ist eines der sichersten Länder der Welt, aber wenn du die Literatur dir anguckst, das ist ja, die müssen ja alle übereinander.
Ich erinnere irgendwelche US-Basen auf Island und so weiter. Also ja, das war auch
Keflavik.
Ja, so, genau.
Ja, das ist der Flughafen, heute der zivile Flughafen von Island. Das war früher eine große amerikanische Basis, weil die schlichtweg in Zeiten, als man noch nicht so unbegrenzt Langstreckenraketen schießen konnte, war Island schlichtweg eine ganz gute Basis. So ein sozusagen stabiler Flugzeugträger. Mhm. Und in Reykjavik gibt es, ich fange mal den Tag damit an, dass es in Reykjavik eine Fischbude gibt. Und es ist wirklich nicht mehr eine Fischbude. Seegräfin, der Seebaron. Und der Seebaron, der hat auch einen Namen. Das ist ein Mensch, der war Chef der Küstenwache und außerdem Fischer. Und weil man augenscheinlich mit beiden in Island nicht ausgelastet ist, hat er dann einen Fischimbiss aufgemacht. Kjartan Halldórsson. Kennst du die Geschichte oder weißt du, wie das ist mit den Namen auf Island?
Ja, der Son ist wahrscheinlich der Sohn von.
Ja, genau. Und es gibt keine Familiennamen. Es gibt überhaupt keinen Familiennamen, sondern du hast einen Vornamen und dann hast du eben die Abstammung. Und weil man eben als Mann nicht Tochter und als, so, heißen die eben Son und Dottir. Das heißt also, Bruder und Schwester heißen unterschiedlich, weil.
Naja,
okay. Na, also deine Kinder wären dann Paulson und Paulsdottir.
Okay.
Und wenn ich mehrere habe? Ach, der Vorname.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Ja, es gibt auch, wie ist denn so ein Spiel, das habe ich auch live gesehen, gibt aber auch eine App zu. Das sind ja nicht so viele, 300 irgendwas 1000, dass die nachgucken, wie man sich kennt. Also über wie viele Ecken man sich kennt. Weil.
Okay, wie Bielefeld halt.
So.
Ja.
Ja. So, auf jeden Fall, der hat nun einen solchen Imbiss aufgemacht, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Der ist direkt am Hafen. Eine kleine, sehr unscheinbare Hütte. Dort geht man rein und man hat tatsächlich das Gefühl, als würde man irgendwie so unter Deck auf einem alten Kutter essen. Und die Menschen sind mäßig freundlich in der Bedienung, weil es...
Warum auch?
Ja. Und es gibt dort Hummersuppe und Fischspieße, die sucht man sich vorher aus, sind auch so eine Kühltheke und dann werden die einem zubereitet. Man konnte bis vor kurzem dann auch noch Wal aus eigener Schlachtung essen.
Aus der Mode gekommen.
Ein bisschen. Und dieser Mensch ist inzwischen verstorben und ist als Geist in diesem Haus immer noch. Und das meine ich gar nicht so mystisch, sondern die haben die wirklich so als Wachsfigur nachgebaut. Und ich kannte den noch, weil es ein uralter Mann war und der hatte längst neues Personal und hatte das übergeben, aber schlich er immer noch durch die Gegend. Und dann war ich irgendwann wieder da und ich fragte mich, wo der Mann war, weil das war Teil der Geschichte.
Ja.
Und irgendwann sah ich ihn in der Ecke sitzen und kam näher und stellte fest, nee, doch nicht.
Okay.
Also das empfehle ich sehr, ja. Dort muss man hin, dann hat man genügend Grundlage und geht typisch isländisch in The Irish Man Pub. Logisch.
Klar.
Ist in einer etwas abgehängten, sage ich mal, Fußgängerzone. Es gibt da eine zweite, die ist wesentlich schöner. Aber dort unten am Hafen ist dieser Pub. Und dieser Pub ist ein Irish Pub. Also jetzt irgendwie nicht so. Aber er hat zwei Dinge, die ihn besonders machen, nur an guten Tagen. Also man muss schon gucken. Ich sag mal, ein Samstag im Sommer ist gut. Dann ist der knallvoll, wirklich knallvoll, mit allem, was gerade dort ist. Relativ viele Touris, sehr viele Amerikaner dabei, aber eben auch relativ viele Fischer. Und diese Fischer haben lange Seezeiten und kurze Landgangszeiten und dann relativ viel Geld und relativ viel Motivation.
So. Ja. Durst.
Ja, Durst. Und dort gibt es, weil es so voll ist, man zahlt dort immer nur mit Kreditkarte, weil es so voll ist, gibt es so ein Regal und dort werden dann, da reicht man einmal die Kreditkarte rüber und dann wird die in das Regal gestellt, dass man sie sehen kann. Und die meisten haben dann noch einen Aufkleber drauf, damit man sie unterscheiden kann, weil man nicht durchkommt zum Tresen, weil es so voll ist. Und dann schreit man von hinten, nimm die mit dem blauen so. Okay. Und dann sagt, ja, und dann wird die durchgezogen und dann werden die Biergläser über die Köpfe auch rübergetragen. Das ist sehr lustig. Das ist das eine. Und das zweite ist ein Rad dort an der Wand. Das ist so ein kleines Gewinnspiel. Man zahlt einen Einsatz und dann wird gedreht. Und zwischen kriegst du nix und, weiß ich was, 10 Bier, Shots und so weiter ist alles dabei.
Okay.
Wenn der Abend jetzt ein bisschen länger ist, gewinnt schon der ein oder andere mal 10 Bier. Die kann er erstaunlicherweise nicht trinken. Deswegen werden die auf den Tresen abgestellt. Und wer dann Bier will, nimmt sich eins.
Schön.
Das führt dazu, dass es innerhalb kürzester Zeit zu einem echten Moloch wird.
Ja.
Aber eine großartige Stimmung.
Das Rad heißt auch auf Isländisch Brandbeschleuniger.
Ja. Ja, brennt Wien. Also kann ich sehr empfehlen. Klappersteak 27 heißt die Adresse. The Irish Man Pub. Wenn man zur falschen Zeit hingeht, dann ist das ein nicht so gut riechender, leerer Pub in Island, auf Island, wo man sich denkt, was soll ich hier? Mhm. Aber wenn man diesen Abend erwischt, kann ich nur sagen, einer der größten Abende meines Lebens.
Sehr gut. Ja, auf.
Ja?
Ja, sehr gut.
Das war mein kleiner Tipp. Und damit habe ich zwar nicht gleich gezogen, aber doch wenigstens bin ich wieder in Schlagdistanz.
So. Ich kann ja auch mal aussetzen.
Nein, mach's mir nicht zu leicht.
Sehr schön.
Gut, dann denke ich, haben wir es für heute hinter uns.
Alle haben es geschafft.
Ja.
Ja.
In dem Sinn.
Mach's gut. Tschüss.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.